Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Wirtschaft, Medien und Gesellschaft drehen sich meist um das Weihnachtsfest. Dabei ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt des Kirchenjahres das Osterfest. Beeindruckende Riten und Gottesdienste sind über die Jahrhunderte hinweg überliefert. Aber auch manch volkstümlicher Brauch hängt eben fest mit dem Fest der Auferstehung zusammen. Von Geschichten, Rezepten und Bräuchen über Musik bis hin zur theologischen Deutung von Tod und Auferstehung ist in den nächsten 2 Stunden alles dabei. Ich bin Jan-Henrik Stehns. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Domradio, das Thema. Was feiern wir eigentlich an Ostern? Das Gegenteil von Western oder etwa die Hochzeit von Jesus und Maria Magdalena? Man hat ja manchmal den Eindruck, dass viele gar nicht mehr wissen, was an Ostern überhaupt los ist. Ob das wirklich so ist, das hat Kira Klever für uns herausgefunden.
Wir feiern halt und freuen uns halt, dass das neue Jahr anfängt.
Ostern ist Ostern, bitte Osterherz.
Das ist ein katholischer Feiertag.
Es ist einfach ein schönes Fest auch und die Eier suchen und so. Überall ist es bunt. Ja, das ist die Wiedergeburt von Christi.
Weil ja Jesus Christus an Kreuz genagelt wurde.
Dazwischen ist die Grablegung noch.
Weil Jesus auferstanden ist.
Das ist halt für uns wichtig, für das christliche Abendland, weil dann für uns die Zeit der Erlösung beginnt.
Das ist eigentlich die Kernbotschaft, würde ich sagen. Für unsere Sünden hat er sich geopfert.
Das ist ja ein Urfest der Christenheit und vielleicht das Fest schlechthin.
Das Fest schlechthin. Also ganz so schlecht sieht es um das Wissen um das Osterfest doch gar nicht mal aus. Alles Wissenswerte, was mit dem Osterfest zusammenhängt, kommt hier gleich in den nächsten 2 Stunden. Hering oder irgendein anderer Fisch? Oder bleibt etwa die Küche kalt? Was gibt es jetzt bei Ihnen normalerweise am Karfreitag? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin jedes Jahr Karfreitag immer wieder aufs Neue entsetzt, wenn aus meiner Heimatstadt, aus meinem persönlichen Freundeskreis die Einladung zum sogenannten traditionellen Karfreitagsgrillen kommt. Ja, Sie haben richtig gehört, Karfreitagsgrillen. Jeder bringt ein wenig Fleisch mit, Salat und allem, was dazugehört. Nun ja, mein Freundeskreis, das sind jetzt keine Kirchenhasser oder irgendwelche Kampfatheisten, das sind ganz normale Menschen wie Sie und ich auch. Nun ja, das Fest Ostern, Karfreitag, ist am Karfreitag tatsächlich, ist dieser Tag ein Fast- und Abstinenztag, an dem auch das Fast- und Abstinenzgebot gilt. Allerdings erlaubt dieses eine einmalige Sättigung am Tag, freilich natürlich nicht Fleisch. In Westfalen liegt dabei die Betonung eindeutig auf Sättigung. Tobias Fricke mit unserem ersten Rezepttipp.
Struven oder zu Plattdeutsch Ölgekläppkes. Das sind Hefepfannkuchen, die im Münsterland traditionell am Karfreitag gegessen werden. Dazu rührt man Hefe mit etwas lauwarmer Milch an und gibt sie in eine Schüssel mit einem Pfund Mehl. Vermengt mit etwas Mehl davon muss die angerührte Hefe nun eine Viertelstunde aufgehen. Danach werden die anderen Zutaten untergerührt: Milch, Zucker, Eier, etwas Salz, Butter, Rosinen oder Sultaninen und schließlich die Schale einer Zitrone für das Aroma. Den Teig durch tüchtiges Schlagen geschmeidig machen und eine Stunde aufgehen lassen. In einer Pfanne mit Öl oder Schmalz werden dann daraus kleine runde Kuchen gebacken. Mit Zucker oder Zimt bestreut schmecken die Struven dann ganz besonders lecker und vor allem machen sie so richtig satt.
Hefepfannkuchen gibt es also karfreitags im Münsterland. Wenn Sie jetzt nicht so fix mitschreiben konnten, was man dazu alles braucht, dann schauen Sie sich das Rezept bei uns im Internet unter domradio.de an oder schreiben Sie uns einfach eine Mail an info@domradio.de. Domradio das Thema. Heute rund um das Osterfest. Zu Ostern gehören auch vorher die Kartage. Im Zentrum steht die Leidensgeschichte Jesu, die Passion. Wer in diesen Tagen in die Fernsehzeitschriften schaut, wird wahrscheinlich recht schnell fündig, was diverse Passionsverfilmungen angeht. Immer wieder haben sich Regisseure über das Leben und Leiden Jesu Gedanken gemacht und besondere Akzente gesetzt. Vielerorts gibt es auch Passionsspiele, wo in schauspielerischen Darbietungen eindrucksvoll diese Ereignisse nachgespielt werden. Einen neuen Passionstext hat auch die Germanistin und Buchautorin Dr. Gundel Lienhardt aus Bad Honnef entworfen. Was sie dazu bewogen hat, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Schönen guten Tag, Frau Lienhardt.
Guten Tag, Herr Stehns.
Die Passion Jesu szenisch umgesetzt, die gibt es ja bereits in allen möglichen Varianten. Warum haben Sie trotzdem zur Feder gegriffen und neue Passionstexte niedergeschrieben?
Angeregt worden, Bibelspiele zu schreiben, bin ich durch meine Kinder und durch den Kommunionunterricht. Ich habe für meine letzte Tochter habe ich auch Kommunionunterricht gemacht. Und da habe ich festgestellt immer wieder, dass die Kinder gerne Stücke spielen, so während dieser Übung. Wir hatten ja auch Papiere und Unterlagen, aber diese Stücke, die da drin standen, die haben mir alle nicht so furchtbar gefallen, weil ich dachte, die sind irgendwie zu einfach gestrickt und zu plakativ und die Personen sind keine Personen, sondern einfach nur so Schlagworte, Sprechblasen sprechen, die mehr oder weniger. Und dann habe ich gedacht, schreib doch selber mal einen Text. Ich hatte schon vorher mal so kleine Stücke für meine Kinder geschrieben und war gewohnt, was zu schreiben. Und dann habe ich für die Kinder erstmal ein kleines Stück geschrieben. Es war kein Passionstext, sondern ein Text mit dem Zöllner Zachäus. Und das fanden die ganz prima. Das war natürlich etwas wilder. Da liefen Schweine rum und Schafe und so weiter. Und dann kam mir die Idee, dass man eigentlich auch mal Texte in der Kirche aufführen könnte, weil die Kinder grundsätzlich nicht so sehr gut über die Bibeltexte Bescheid wussten. Und habe angefangen mit einem anderen Stück, das dann in der Kirche aufgeführt wurde, noch ganz wild. Ich habe lange mit den Kindern geprobt und die sollten das auswendig lernen. Das war die Heilung der 10 Aussätzigen, so mit Lumpen und so weiter. Und dann sind die da durch die Kirche gelaufen, haben auch schön auswendig gelernt. Aber den Kindern war das zu mühsam, auswendig zu lernen. Und dann kam ich später darauf, dass ich einfach die Kinder habe sprechen lassen, mit Kostümen und ein paar Gesten und so weiter. Denn in der Kirche, da muss man ja nicht unbedingt spielen. Und vom Altar muss man ja auch etwas feierlicher sein. Ja, und dann habe ich angefangen, mehrere Jahre lang, habe ich dann zu jeder Kindermesse habe ich einen Text geschrieben. Da habe ich vorher dann jemanden gefragt, was ist dran, so 4, 6 Wochen vorher. Und habe mich dann hingesetzt und habe diesen Text geschrieben. Und den haben wir dann geprobt. Und das Schwierige war, dass die Kinder immer zu schnell sprachen zuerst und aufgeregt waren, dann sagte ich, langsam sprechen. Niemand kennt ja die Texte vorher, deshalb ist es wichtig, dass erstmal der Text verstanden wird. Und ja, nach und nach haben sie sich auch dran gewöhnt und dann habe ich das also jahrelang in jeder Kindermesse gemacht und habe auf diese Weise eine ganze Menge Texte geschrieben.
Sie sprachen gerade davon, dass die herkömmlichen Bibeltexte Ihnen zu plakativ sind und auch zu unpersönlich auf die entsprechenden Figuren. Wodurch unterscheiden sich denn jetzt Ihre Texte von den bisherigen Passionsüberlieferungen?
Also ich habe versucht, erstens die Person etwas individuell zu gestalten. Ich meine, man kann ja nur das nehmen, was in der Bibel ist, wenn man sich an die Bibel halten will. Ich habe erstmal alle 4 Evangelien genommen, habe mir immer die entsprechenden Texte dadurch gelesen und habe mir dann überlegt, wie ist der Johannes, wie ist der Petrus und so weiter und habe versucht, aus ihnen lebende Menschen zu machen und nicht einfach nur so Personen, die man kennt. Denn in der Kirche ist es ja so, wenn die Bibeltexte gelesen werden, die den Leuten so bekannt sind, da hören sie vielleicht auch gar nicht mehr so zu, kennen wir ja schon alles. Aber wenn da irgendwie ein neuer Zungenschlag reinkommt, dann ist es interessant.
Also Slang würde man modern sagen.
Ja, nicht Slang und Dialekt, sondern einfach, dass normale Sprache von heute genommen wird und es ist nicht so genau, wie es da in der Bibel steht, sondern nur dem Sinn gemäß.
Eine wichtige Person scheint ja in ihrer Neufassung der Passion Jesu die Person des Simon von Cyrene zu sein. Dem widmen Sie ja gleich mehrere Abschnitte. Was bedeutet dieser Mann für Sie?
Also ich kann Ihnen ganz genau sagen, das war eigentlich mehr eine technische Sache. Denn ich konnte ja am Altar nicht eine Kreuzigung darstellen. Deshalb musste ich Personen haben, die über die Kreuzigung reden. Und da habe ich dann, fiel mir ein, der Simon von Cyrene, der hat ja das Kreuz getragen oder beziehungsweise den Kreuzbalken. Und dachte ich, prima, der kam vom Feld und dann entstand so die Figur des Simon mit seinen Söhnen. Der hat die dann mit sich mit denen unterhalten und dann kamen dann die Worte Jesu vom Kreuz dazu und so entstand dann dieser Teil.
Was ist denn genau jetzt Ihr Wunsch? Sie sprachen ja eben auch von Kindern. Wer soll denn noch durch Ihre Passion besonders angesprochen werden?
Ich meine natürlich auch nicht Kinder, Erwachsene. Also mir ist es in der Kirche passiert, hinterher nach irgendwelchen Spielen, da kam dann irgendjemand auf mich zu und fragte, kann ich den Text haben? Jetzt kann ich mir wirklich mal vorstellen, wie das bei der Kreuzigung war.
Neue Passionstexte aus der Feder der Germanistin und Autorin Dr. Gundel Lienhardt. Mit ihr sprach ich über die Motivation und den Inhalt, die Passion Jesu in einer neuen Version niederzuschreiben. Ganz herzlichen Dank, Frau Lienhardt, für das Gespräch und Ihnen dann noch ein gesegnetes Osterfest.
Dankeschön, Herr Stehn.
Domradio, das Thema. Sie werden seit Jahrhunderten in der Karwoche gebetet und gesungen. Die Klagelieder des Propheten Jeremia. In diesem Jahr auch wieder in der Stundenliturgie ab dem Kardienstag. Die eindrucksvollen Texte aus dem Alten Testament wurden vor allem in der Renaissance vertont. Bei den Gottesdiensten an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag wurden und werden sie häufig aufgeführt. Die unheilvollen Erzählungen von der völligen Zerstörung Jerusalems passen genau zur Passionsstimmung an den Tagen vor Ostern.
Das Verbindende zunächst einmal diese tiefe existenzielle Trauer ist überhaupt erstmal. Jerusalem hat seine Mitte verloren und diese Mitte ist halt die Begegnungsstätte mit seinem Gott. Und im Grunde feiern wir in der Karwoche auch, wenn man so will, die Verlust des Ortes der Begegnung mit Gott. Das ist diesmal kein Ort, sondern ein Mensch, nämlich der Gottessohn Jesus Christus.
Und dieser Verlust wird seit Jahrhunderten in Form der Klagelieder in der Karwoche betrauert, vor allem an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag. Dabei entstanden besonders in der Renaissance und der Zeit des Barock ergreifende Vertonungen, die das Leid der Menschen von Jerusalem und die trauernden Christen im Angesicht von Jesu Tod widerspiegeln. In den Klageliedern wird der Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus gedacht. Die damaligen Herrscher hatten sich dem babylonischen König widersetzt. Das ließ der aber nicht auf sich sitzen.
Nebukadnezar holt zum Gegenschlag aus und macht, um es mal so deutlich zu sagen, Jerusalem platt, dem Erdboden gleich. Und das bedeutet, dass vor allen Dingen auch der Tempel bis auf die Grundmauern zerstört ist. Und damit ist Jerusalem seine Mitte genommen.
Dieses Trauma trifft die Menschen bis ins Mark. Der Tempel zerstört, die Stadt ein Ruinenmeer. Die Erfahrung, dass die eigene Stadt zerstört wird, inspirierte Komponisten wie Matthias Weckmann im Frühbarock oder Rudolf Mauersberger angesichts des zerbombten Dresdens 1945 zu eindringlichen Vertonungen. In den Klageliedern wird Jerusalem als trauernde Witwe beschrieben, die kunstvolle Dichtung dem Propheten Jeremia zugeschrieben. Doch der scheidet als Verfasser wohl aus.
Es spricht deshalb weniger dafür, weil dieser Prophet Jeremia schon deutlich vor der Zerstörung Jerusalems verbannt worden ist, verschleppt worden ist nach Ägypten, während das Buch der Klagelieder doch eher den Augen und Zeitzeugen voraussetzt, der diesen Untergang erlebt hat.
Hohe hebräische Dichtkunst stellen die Klagelieder auf jeden Fall dar. Raffiniert ist auch der Einsatz des hebräischen Alphabets als Mittel der Poesie.
Und zwar sind die Klagelieder so aufgebaut, dass jede Strophe mit einem Buchstaben des Alphabets beginnt. Also die erste Strophe, wenn man es übertragen würde, mit A, die zweite mit B, die dritte mit C. Das Ganze aber jetzt entlang den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Oder nächste Stufe, gar jede Zeile einer Strophe beginnt mit demselben Buchstaben. So im dritten Klagelied. Und man wollte wohl mit diesem Gliederungssystem einfach auch etwas sehr Einprägsames schaffen.
Bei der Übertragung in die lateinische Übersetzung wurden die hebräischen Buchstaben einfach davor gesetzt. Komponisten wie Ückert, Telles, Palestrina und Lasso schrieben in der Renaissance eindrucksvolle Vertonungen. Musik Buße, Reue und Umkehr, diese Aspekte verbinden die Christen in der Karwoche mit dem Augenzeugenbericht aus den Klageliedern vor mehr als 2500 Jahren. Und Komponisten haben über Jahrhunderte die Texte vertont. Für Gunter Fleischer sind die Themen der Klagelieder auch heute noch aktuell.
Was prinzipiell für die Klagelieder gilt, es beobachtet sehr genau, was im Menschen vorgeht. Und im vierten Klagelied kommt im Grunde zur Sprache, dass gesagt wird, was da geschehen ist, dieser Untergang Jerusalems, damit hat keiner gerechnet. Wie konnte das passieren? Das ist etwas, was wir auch in unserer Zeit sehr aktuell, denke ich, erleben. Wie konnte das passieren?
Wie konnte das passieren? In der Tat eine höchst aktuelle Frage. Die Klagelieder des Propheten Jeremia, ein Beitrag von Matthias Peter. Und welche CDs man Ostern am besten auflegen sollte, darüber spreche ich gleich mit ihm selbst hier im Studio. Also bleiben Sie dran. Domradio, das Thema. Auch zu Ostern schenkt man sich ja ganz gerne mal eine Kleinigkeit. Und besonders beliebt sind CDs mit geistlicher Musik, passend zur Karwoche und eben auch zu Ostern. Das Angebot ist riesengroß. Ein Überblick hat sich hier unser Domradio-Klassik-Redakteur Matthias Peter verschafft. Matthias, ich grüße dich.
Hallo.
Welche CDs kannst du uns denn nun empfehlen?
Naja, es hängt ja immer auch am persönlichen Geschmack, aber die CDs, die ich jetzt hier vorstelle, sind alle auf ihre Art musikalisch überzeugend. Und eins ist auffällig, es gibt erheblich mehr Vertonungen, die zum Charakter der Karwoche passen, als CDs, die Musik zum Osterfest beinhalten. Das liegt natürlich zum einen an den berühmten Passionen von Johann Sebastian Bach, von denen gibt es wirklich hunderte verschiedene Einspielungen. Und dann sind auch einfach mehr Kompositionen geschrieben worden im Laufe der Musikgeschichte, die sich mit Buße, Leiden, Sterben und Tod beschäftigen. Einer meiner Meinung nach herausragenden CD dazu ist vor knapp einem halben Jahr beim Label Raumklang erschienen. Das Gesangsensemble Am Akkord hat mehrere Werke aus der Zeit des deutschen Barock eingespielt. Und man muss wirklich sagen, perfekte Klangkultur. Der Sänger trifft auf Werke, die nicht so bekannt sind, aber eine hohe musikalische Qualität haben. Zu hören sind zum Beispiel Werke von Hermann Schein, Heinrich Schütz und Michael Pretorius. Die CD heißt Von den letzten Dingen und passt wirklich perfekt in die Karwoche. Und was zur Karwoche natürlich auch nicht fehlen darf, das sind die Passionen von Johann Sebastian Bach. Aber da ist ja wirklich die Frage, welche von diesen zahllosen Einspielungen soll man nun nehmen? Ich bin ja ein Fan von historischer Aufführungspraxis. Also das ist ja der Versuch, sich dem Klangbild der Zeit zu nähern, in der das Werk geschrieben wurde. Bei Bach ist das logischerweise die Barockzeit. Und bei der Johannespassion gefällt mir eine Aufnahme, die auch schon 20 Jahre mittlerweile alt ist, aber meiner Meinung nach immer noch überzeugend ist. Hermann Max hat 1991 als erster überhaupt die Johannespassion eingespielt, und zwar in einer besonderen Fassung, nämlich aus dem Jahr 1749. Johann Sebastian Bach hat das Werk ungefähr 25 Jahre früher das erste Mal aufgeführt, in einer etwas anderen Fassung. Dann hat er das Werk mehrmals überarbeitet, und diese letzte Fassung von 1749, die hat einige Abweichungen, besonders in den ersten 10 Sätzen des Werkes. Das hat auch so diesen schönen Nebeneffekt, dass man das Werk nochmal ein bisschen anders hört, weil viele Klassikfans haben die Johannespassion so im Ohr, und jetzt klingt sie auf einmal so ein bisschen anders, weil es halt eben diese unbekanntere Fassung ist. Was mich bei dieser Einspielung wirklich überzeugt hat, ist der sehr gute Chor und der hervorragende Evangelist. Das ist ja der Sänger, der durch die Handlung führt, und das ist im konkreten Fall Christoph Bregadier, und der macht das wirklich toll, aber auch die anderen Ausführenden, die Rheinische Kantorei, das Instrumentalensemble, das kleine Konzert, die sind alle top, und der Dirigent Hermann Max sowieso, von daher eine rundherum gelungene Aufnahme.
Bach-Fans streiten ja immer darum, welche der beiden großen Passionen sozusagen die bessere ist. Die Matthäus-Passion ist auf jeden Fall, das weiß ich, so eine gute Stunde länger. In welche Aufnahme kannst du uns da empfehlen?
Ja, das ist ja noch schwerer als bei der Johannespassion. Ich habe mehr als 300 Einspielungen gesehen, und davon muss ich sagen, gibt es mindestens ein Dutzend, wo ich sagen würde, die sind alle top. Ich greife jetzt mal eine raus, die komplett neu ist und bei der Besetzung der beiden Chöre einen etwas anderen Weg geht. Die Matthäus-Passion besteht ja aus zwei Chören, und der niederländische Dirigent Jos van Veldhoven, ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus, der sieht die Matthäus-Passion eben nicht als Werk für zwei Chöre, sondern in seiner Interpretation trägt vor allem Chor 1 die musikalische Verantwortung, und in der Tat hat er erheblich mehr zu singen als Chor 2. Und Chor 2, das ist quasi nur die Unterstützung zum ersten Chor. Seine Aufgaben beschränken sich darauf, zu kommentieren, zu fragen und eben den ersten Chor an entscheidenden Stellen klanglich zu unterstützen. Daher wird dieser zweite Chor auch wesentlich dünner besetzt, nämlich mit nur 4 Sängern. Das Tolle dabei ist, dass dadurch akustisch beide Gruppen sehr gut zu unterscheiden sind. Die Matthäus-Passion klingt dadurch sehr transparent, ohne an religiöser Tiefe auch nur ansatzweise zu verlieren. Ja, und auch auf der CD dabei sind auch wieder Top-Solisten, ein super Chor, ein tolles Orchester. Von daher ist das eine ungewöhnliche, aber eine wirklich sehr empfehlenswerte Aufnahme.
Gut, das waren jetzt die Klassiker zur K-Woche. Und was für CDs kannst du zum Osterfest empfehlen?
Ja, wie gesagt, da ist das Angebot erheblich kleiner. Gehen wir jetzt einfach mal 100 Jahre hinter Johann Sebastian Bach zurück. Heinrich Schütz hat eine sogenannte Auferstehungshistorie geschrieben. Textlich hat er einfach alle Evangelien sozusagen zusammengekippt und schildert das Geschehen nach Jesu Kreuzestod. Und wir hören jetzt mal kurz in das Werk rein. Ja, das war ein Ausschnitt, wo Jesus auf die ersten Auferstehungszeugen trifft. Das Besondere ist, Jesus wird da von 2 Personen gesungen und das ist so, das ganze Werk hat dadurch so einen, ich würde schon fast sagen, so einen leicht magischen Eindruck. Also ein tolles, relativ unbekanntes Werk und dazu empfehle ich die Einspielung mit Concerto Vocale unter der Leitung von René Jacobs.
Das war jetzt Musik aus der Zeit des deutschen Barock. Was kannst du uns denn sonst noch so empfehlen?
Ja, ein Werk von Franz Liszt. Er hat ja in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag. Mit ihm verbindet man ja eher so Klaviermusik, aber er war ein durch und durch religiöser Mensch und schrieb auch entsprechend geistliche Werke. Für Ostern empfehle ich sein Oratorium Christus, wobei das theoretisch eigentlich auch für die Karwoche passt. Das Werk ist musikalisch sehr interessant, denn es verbindet die Rückbesinnung der katholischen Kirchenmusik auf Gregorianik und Palestrina-Stil mit den hochromantischen Orchesterdichtungen des 19. Jahrhunderts. Das führt dann dazu, dass das Oratorium Christus einerseits sehr asketisch komponiert ist, teilweise nur einstimmig oder mit so ein bisschen Orgel dabei. Ja, und dann folgen wieder Passagen, in denen ein riesiges Sinfonieorchester zusammen mit dem 4-stimmigen Chor zum Einsatz kommt und ordentlich in Anführungszeichen Lärm macht. Was weiteres Besonderes ist, bei dem Oratorium, es erzählt jetzt nicht chronologisch Geburt, Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus, sondern Liszt stellt Bibeltexte und Gebete zusammen, die stellvertretend für das Leben Jesu eben dann erwähnt werden. Insofern ist das Oratorium eher als Christushymne zu verstehen, da es eben keinen durchgehenden Erzählstrang gibt, wie zum Beispiel bei der Matthäus-Passion oder bei der Johannes-Passion. Ein sehr interessantes Werk, ein bisschen sperrig, aber durchaus hörenswert. Ich empfehle dazu eine CD mit dem Dirigenten Roman Kofmann und dem Beethoven-Orchester Bonn. Ja, und als letzte Empfehlung geht es jetzt um ein reines Instrumentalwerk. Das war jetzt die ganze Zeit alles so Chormusik, Solisten, Gesang, sage ich mal. Jetzt also ein reines Instrumentalwerk und das heißt Russische Ostern. Geschrieben hat das Nikolai Rimsky-Korsakow. Er ist ein russischer Komponist und er verwendet eben die schwelgerische Tonsprache der Spätromantik und setzt die verschiedenen Klangfarben eines großen Sinfonieorchesters wirklich toll ein. Und da hören wir auch mal kurz rein. Also da kommt wirklich die Osterfreude deutlich zum Tragen. Ja, und da ja in diesem Jahr das Osterfest der Katholiken kalendermäßig mit dem der orthodoxen Kirche zusammenfällt, gilt meine Empfehlung, diesem Werk in der Einspielung mit dem New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Juri Terminkanow.
Ja, CD-Tipps zur Karwoche und Ostern vorgestellt vom Domradio Klassikredakteur Matthias Peter. Und wem die Empfehlung zu schnell ging, unter domradio.de haben wir die Liste für Sie noch einmal zusammengestellt. Domradio, das Thema heute rund um das Osterfest. Hand aufs Herz, wissen Sie, wann in Ihrer Pfarrei in diesem Jahr die Osternacht ist? In Zeiten von Priestermangel und Gemeindefusionen werden ja nicht selten in verschiedenen Kirchen verschiedene Termine angeboten. Die einen feiern abends, die anderen früh morgens. Doch welcher Termin ist denn jetzt richtig? Diejenigen, die sagen am frühen Morgen, berufen sich dabei vor allem auf die Texte der Evangelien, sagt Alexander Sabaschinski, Liturgiebeauftragter des Erzbistums Köln.
Das ist ja tatsächlich die Idee, warum einige gerne am Morgen die Osternacht feiern wollen, weil sie sagen, dann können wir sozusagen mit den Frauen ans Grab gehen und die Auferstehung feiern. Allerdings, als die Frauen zum Grab kommen, ist das Grab schon leer. In den Morgenstunden ist die Auferstehung ja bereits passiert. Sie haben den Auferstandenen ja verpasst. Die Auferstehung passiert in der Nacht.
Doch das Hineinfeiern in die aufgehende Sonne sei doch so ein kraftvolles Bild für den auferstandenen Herrn, so ein weiteres Gegenargument der Frühaufsteher. Nicht selten wird Sabaschinski im Generalvikariat hier in Köln nach dem genauen Termin des Sonnenaufgangs gefragt.
Das ist allerdings nicht ganz die Idee der Osternacht. Wenn man sich nämlich mal die liturgischen Texte der Osternacht anschaut, dann wird dort Christus nicht mit der aufgehenden Sonne verglichen, sondern da heißt es im Exulte zum Beispiel, die Nacht wird hell wie der Tag. Also es geht nicht darum, in den Tag hinein zu feiern, sondern die Nacht selber hell werden zu lassen.
Daher schreibe das Direktorium zu Recht vor, dass die Liturgie der Osternacht vor Sonnenaufgang beendet sein müsse, so der Liturgiereferent. Doch ebenso dürfe der wichtigste Gottesdienst im Jahr auch nicht vor Anbruch der Dunkelheit beginnen. Eine Osternacht, die beispielsweise schon am Karsamstag um 19 Uhr beginne, die entspreche auch nicht dem Charakter der liturgischen Feier.
Das wird auch ausdrücklich von offizieller Seite abgelehnt, dass die Osternacht zu dem Zeitpunkt stattfindet, an dem normalerweise die Vorabendmesse angesetzt wird. Die Osternacht ist wirklich eine Vigilfeier, das heißt eine Nachtwache, wörtlich übersetzt, und muss dementsprechend natürlich in der Nacht auch anfangen.
Also nicht am Abend vor Sonnenuntergang, aber ebenso wenig am Morgen in den Sonnenaufgang hinein soll die Osternacht gefeiert werden. Wann also ist der ideale Zeitpunkt dieser Liturgie?
Der Idealfall wäre tatsächlich, dass man die ganze Nacht durchfeiert, durchmacht sozusagen. Und wenn man sich anschaut, wie die Osternacht entstanden ist, dann ist das ja wirklich früher auch so gewesen, dass man eine nächtliche Feier hatte, in der man Christus wachend sozusagen entgegengefeiert hat und hat dann abgeschlossen mit dem Auferstehungsgottesdienst. Das ist bei uns heute zusammengewachsen.
Also im Idealfall eine ganze Nacht durchmachen. Das schaffen normalerweise nur Diskothekenbesucher, mal ganz ehrlich. Aber vielleicht besinnen wir uns ja auch darauf, dass besondere Gottesdienste zu besonderen Zeiten gefeiert werden und wichtige Feiern halt ihre Zeit brauchen. Wem das zu lange dauert, der kann ja am Ostersonntag morgens oder auch am Abend selbst noch die Heilige Messe mitfeiern. Wir haben es ja eben schon von unserem Domradio-Klassikexperten Matthias Peter gehört. In diesem Jahr fällt, ebenso wie im letzten Jahr, der Ostertermin in der Ost- als auch in der Westkirche auf denselben Tag. Auch in der Orthodoxie gibt es einige traditionelle Gerichte an Ostern. Eine sehr mächtige Speise präsentiert uns jetzt Tobias Fricke in unserem nächsten Rezepttipp zu Ostern.
Pascha, das ist eine sehr mächtige Süßspeise, die in Russland an Ostern nach der streng eingehaltenen Fastenzeit ganz beliebt ist. Dazu wird vor allem Speisequark verwendet, der erst einmal durch ein sauberes Tuch in einem Sieb 2 bis 3 Stunden abtropfen muss. Kernlose Sultaninen werden dann gewaschen und abgetropft. Diese dann mit einer Fertigmischung aus kandierten Früchten und 2 Päckchen Butter-Vanille-Aroma vermischen und gut durchziehen lassen. Zwischendurch immer wieder mal umrühren. Zeit ist, sich wieder dem Quark zuzuwenden. Der wird unter großer Kraftanstrengung durch ein Sieb gestrichen. Ebenfalls ein wenig Kraftanstrengung braucht das Schaumigschlagen von Butter mit 4 Eigelb und Zucker, bis sich letzterer ganz aufgelöst hat. Danach werden dann alle Elemente, der Quark, die kandierten Früchte und die Butter, zusammen mit süßer Sahne und gehackten Mandeln untergemischt. Die gesamte Speise dann in einem gut ausgewaschenen Tuch in einen Topf mit Abtropfloch, am besten also einen sauberen Blumentopf, einfüllen und das Tuch über dem Topf zusammenschlagen. Das Ganze dann mit einer Konservendose beschweren und 24 Stunden abtropfen lassen. Danach die fertige Speise aus dem Tuch heben, stürzen und beliebig garnieren, zum Beispiel mit den kyrillischen Buchstaben CheW, Christos Voskres. Christus ist auferstanden.
In Russland pflegt man also nach einer strengen Fastenzeit so richtig mächtige Speisen zu nehmen. Unser Rezepttipp zu Ostern war das von Tobias Fricke und meine Empfehlung dazu, hören Sie sich dazu Rimsky-Korsakows russische Ostern an. Und wenn Sie die Paska zu Hause selbst mal ausprobieren wollen, dann schauen Sie sich das Rezept auf domradio.de an oder schreiben Sie uns eine Mail an info@domradio.de. Domradio das Thema. Heute rund um das Osterfest. Mit Ostern verbindet man meist das Frühlingserwachen, setzt neue Pflanzen in die Balkonkästen und beobachtet, wie die Natur langsam aus ihrem Winterschlaf erwacht. Mit der theologischen Bedeutung tun wir uns das schon ein bisschen schwerer. Das merkt man ganz klar daran, dass sich Feste wie beispielsweise Weihnachten viel stärker in die Herzen eingebrannt haben. Im Studio sitzt jetzt der Theologe und Brauchtumsexperte Professor Manfred Becker-Huberti und hoffentlich wird er uns jetzt ein wenig, was die eigentliche Bedeutung des Osterfestes anbelangt, auf die Sprünge helfen. Schönen guten Tag, Herr Professor Becker-Huberti.
Guten Tag.
Wenn ich jetzt mal in die Geschäfte schaue, dann macht sich das am Weihnachtsfest doch viel stärker bemerkbar als jetzt das Osterfest. Auch habe ich manchmal das Gefühl, dass die Kirchen an Weihnachten doch eher voller sind als jetzt an Ostern. Aber warum ist dennoch das Osterfest der eigentliche Höhepunkt des Kirchenjahres?
Weihnachten ist mit einer bestimmten Gemütslage verbunden und auf Gemüt reagieren die Deutschen. Und zwar in der Regel heftig und das merkt man unserem Weihnachtsfest noch an. Allerdings ist Ostern insofern wichtiger, als es das Zentrum des Gottesdienstes, der Liturgie, des Christseins überhaupt ist. Es feiert die Auferstehung des Herrn, das heißt, gäbe es diese Auferstehung nicht, dann wäre das ganze Christentum relativ sinnlos. Und weil dieses Fest eben Mittelpunkt ist, ist das Fest wichtig und hat eben auch ein ganzes Umfeld ausgebildet. Dazu gehört zum Beispiel die Fastenzeit vorher.
Sie sprachen gerade schon auf die Fastenzeit an. Es gibt ja so im Verlauf des Kirchenjahres einige Parallelen zwischen Weihnachten und Ostern. Welche sind das denn?
Beide Festkreise entsprechen sich auch hinsichtlich ihrer Symbolik. In beiden ist die Lichtsymbolik im Vordergrund. Das stellt man Ostern natürlich an der Osterkerze fest, an dem Osterfeuer, das entzündet wird. Und beide haben eine Vorlaufzeit, die ursprünglich bei beiden einmal 40 Tage betragen hat. Weihnachten oder die Vorzeit von Weihnachten, der Advent, fing früher mit Martin an. Martin war das gleiche Schwellenfest, was bei uns zu Ostern noch Aschermittwoch ist. Und dementsprechend sind die Tage, die dort zugemessen werden, 40, orientiert an den 40 Tagen, die Jesu in der Wüste war, ehe er sein öffentliches Wirken begann. Das ist der Maßstab für die Christen. Das heißt, wenn Jesus 40 Tage gebraucht hat, das ist ja wohl das Mindeste, was wir dann brauchen, um uns vorzubereiten auf das Fest, das dann kommt.
Bei aller Ähnlichkeit zwischen Ostern und Weihnachten gibt es aber einen wesentlichen Unterschied. Weihnachten ist jedes Jahr am 25. Dezember. Der Ostertermin ist immer unterschiedlich, in diesem Jahr zum Beispiel sehr, sehr spät. Woran liegt das?
Das liegt an der Sonne und wir richten uns bei dem Osterfest nach dem ersten Sonntag, der nach dem Frühjahrsvollmond folgt. Im Judentum, der Auslöser ist ja das Pessachfest der Juden, ist es der entsprechende Tag des Frühjahrsvollmondes. Das war für das Christentum nachzuvollziehen schwierig, weil wenn man an den verschiedenen Enden des Mittelmeeres wohnt, kann man nicht einen gemeinsamen Termin finden, weil jeweils der Mond anders aussieht, von wo man guckt. Und so hat man sich dann geeinigt, wir nehmen nicht den Tag selber, sondern den ersten Sonntag danach, sodass über die ganze Welt einheitlich gefeiert werden kann. Das entwickelt sich im 4. Jahrhundert und seitdem ist es üblich und wird praktiziert.
Das heißt also, wenn dieser Sonntag, wenn der Sonntag selbst der Frühjahrsvollmondstag ist, dann fällt Pessach und Ostern auf einen Termin.
Richtig.
In diesem Jahr ist es ja auch so, dass auch, soweit ich weiß, die Ostkirchen und die Westkirche beide zusammen am selben Tag Oster feiern.
Ja, das ist bei den Ostkirchen etwas schwierig, weil es gibt Ostkirchen, die folgen dem gregorianischen Kalender und es gibt welche, die folgen dem julianischen Kalender. Da muss man wissen, dass seit Cäsar den Kalender reformiert hatte, deshalb julianischer Kalender, dieser Kalender ungenau ist. Er geht zurzeit etwa 12 Tage nach. Und das hat man im 16. Jahrhundert im Vatikan gewusst, gemerkt und repariert, indem man 10 Tage damals aus dem Kalender rausgeschmissen hat und hatte dann wieder einen Kalender, der der kosmischen Situation auch entspricht. Und einige sind dem nicht gefolgt, weil sie diesen papistischen Kalender nicht einmal geschenkt haben wollten, was sie ja de facto auch bekommen haben. Und so hat es manchmal Jahrhunderte gedauert, bis einzelne Gegenden der Welt oder Religionsgemeinschaften gesagt haben, das nehmen wir an. Und in der Orthodoxie gibt es nach wie vor einige, die folgen dem Julianischen. So sieht das dann zum Beispiel Weihnachten so aus, dass sie am 6.1. feiern, aber nicht, weil sie den 6.1. als Weihnachtstag haben, sondern nur, weil ihr Kalender 12 Tage nachgeht. So ist das im Augenblick. Und dementsprechend bemüht man sich seit langem, weil es ist ja Unsinn, dass die verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften verschiedene Termine haben, die sie eigentlich gemeinsam hätten. Und deshalb bemüht sich der Vatikan seit vielen Jahren, gemeinsame Termine zu finden. Und hier ist mal ein solcher Fall, wo man sich hat einigen können, was ja nicht immer ganz einfach ist bei den Beteiligten.
Das stimmt, Ökumene ist immer eine sehr komplizierte Angelegenheit. Kommen wir doch nochmal zurück auf die Fastenzeit. Die dient ja der Vorbereitung auf das Osterfest. 40 Tage dauert sie. Die Sonntage sind ja bereits schon davon abgezogen. Aber wann genau endet die Fastenzeit? Sprich, ab wann können wir denn wieder so richtig schlemmen und zulangen? Erst ab Ostersonntag oder im Laufe des Kasamstags schon?
Die Fastenzeit zu Ende ist natürlich mit dem Sonnenuntergang am Samstag. Denn mit dem Sonnenuntergang am Samstag beginnt liturgisch gesehen Ostern. Deshalb muss es gedunkelt sein draußen, wenn das Osterfeuer entzündet wird. Und mit dem Osterfeuer beginnt dann halt eben die Liturgie der Osternacht. Und früher war das so üblich, dass die Leute, die halt eben zur Mette gingen, zur Ostermette, dann nach Hause gingen und dort ihr Würstchen aßen oder ein Stück Fleisch oder so etwas, um auf diese Art und Weise auch zu demonstrieren. So, die Fastenzeit haben wir geschafft.
Da sind wir ja auch bald wieder so weit, dass Ostern ist und uns alles gut munden lassen können. Der Kern des ganzen Kirchenjahres, das sind diese 3 Tage vom Gründonnerstag bis zum Ostersonntag, sagt der Theologe und Brauchtumsexperte Professor Manfred Becker-Huberti. Und welche Osterbräuche sich damit noch verbinden lassen, das erfahren Sie gleich nach den Nachrichten. Bleiben Sie also dran. Domradio das Thema. Heute rund um das Osterfest. Ostereier, Osterhasen, Osterdeko, alles Dinge, die seit Wochen und Monaten in den Regalen der Kaufhäuser stehen. Doch was haben Hasen und Eier mit dem Fest der Auferstehung Jesu zu tun? Und welche Osterbräuche gibt es noch? Fragen, die wir am besten einem Fachmann stellen. Professor Manfred Becker-Huberti ist Theologe und ausgewiesener Brauchtumsexperte. Was sollen denn nun die Hasen und Eier eigentlich an Ostern bedeuten?
Der Hase, der heute für die meisten Menschen als Symboltier für Ostern gilt, der ist per Zufall hinzugekommen. Und wenn Sie so wollen, er kommt mit evangelischem Ticket in das Spiel hinein. Denn es passiert Folgendes. Die Ostereier sind eine Folge der Fastenzeit. Weil man diese Eier nicht essen darf in der Fastenzeit, Eier galten als flüssiges Fleisch und fielen damit unter das Fastengebot, fielen diese Eier an und sie wurden dann als Symbole gewertet. Das Urosterei ist ein rotes Osterei, das gekocht ist, rot gefärbt. Denn es ist kalt wie der Tod und die Toten. Es ist hart wie das Grab Jesu im Fels, aber die Farbe rot signalisiert und doch ist Leben darin. Dieser Urtyp des Ostereis ist heute noch in der Ostkirche üblich. Nach dem Ostergottesdienst gibt der Pope jedem Gottesdienstteilnehmer dieses rote Ei. Und wir können es nachweisen, in der Zeit vor dem großen Schisma, also vor 1054, ist es bereits üblich gewesen. Dieses Ei bekamen die Katholiken über die Kirche, denn sie machten ein Eierkörbchen, da waren die Eier drin, da war Speck drin, Brot und Salz, das wurde mit in die Kirchen genommen und gesegnet und vor dem Frühstück, also zu Beginn des Frühstücks, aß man diese gesegneten Eier. Das fanden auch Protestanten interessant und spannend, aber da die Eier ja Ergebnis der Fastenzeit waren, konnte man sie über die Kirche nicht beziehen. Also suchte man einen anderen Weg und versteckte die Eier im Garten draußen. Und so können wir bei Herrn Tischbein, dem Biografen von Johann Wolfgang von Goethe, nachlesen, dass man bei Goethes Gründonnerstag im Garten die Ostereier suchen ging. Nun hat das Problem versteckter Ostereier noch ein Folgeproblem. Wer versteckt sie denn? Das können natürlich nicht die Eltern sein. Also bemühte man die Tierwelt und so war es der Fuchs, es war der Dachs, es war der Storch, es waren die Hühner und unter anderem auch der Hase. Und der Hase setzt sich durch. Was heißt, dieser Brauch mit dieser Annahme des Hasen muss in einer Stadt entstanden sein. Landeiern kann man nicht erklären, dass der Hase die Ostereier bringt. Die wissen, wie die Haseneier aussehen. Die sind ziemlich klein und ungenießbar. Was der Hase da an Eiern hinterlässt, also kommt es über die evangelische Stadtkultur, über den evangelischen Adel, das Bürgertum langsam in die Breite, setzt sich aber auf drei Stelzen durch. Und das ist das Spannende eigentlich dran. Hintergrund ist die Entdeckung der Kindheit. Früher hat man Kinder für kleine Erwachsene gehalten. Ab dem 18., 19. Jahrhundert beginnt man Kinder zu erziehen. Dazu braucht man Kinderbücher. Und es entstehen die Kinderbücher, die es heute noch gibt, die berühmte Hasenschule zum Beispiel, die berichtet, dass die fleißigen Hasen das ganze Jahr über nichts anderes tun, als besonders schöne Eier für besonders liebe Kinder herzustellen. Ein Traditionsstrang. Der zweite ist die Erfindung des künstlichen Zuckers, nämlich über die Zuckerrübe Zucker herzustellen, was es früher nicht gab. Das führte dazu, dass man Absatzmärkte für den Zucker brauchte. Es entstanden die Schokoladenhohlformen und damit wurde dieser Hase plötzlich zu einer interessanten Schokofigur, die jemand auch schmeckt, der nicht an den Hasen glaubt. Und der dritte Weg, das ist der wahrscheinlich, warum sie besonders schnell populär wurden, das war die Erfindung von synthetischen Eierfarben, die in Tütchen verkauft wurden, auf denen natürlich der Osterhase abgebildet war. Und so kommt der Osterhase auch in katholische Gegenden. Während man so im Schnitt sagen kann, vor 1900 spielt er bei den Katholiken keine Rolle, beginnt er ab 1900 auch bei den Katholiken präsent zu werden, sodass das eigentliche Ostertier, das Lamm, was noch im Wappen von Martin Luther zum Beispiel zu finden ist, das Osterlamm, das Agnus Dei, heute den meisten völlig unbekannt ist.
Kommen wir nun zum kirchlichen Brauch des Osterfeuers. Das wird ja in vielen Gemeinden am Abend des Ostersonntags angezündet. Ein wenig in Verruf kam dieser Brauch ja in den 90er Jahren aus Umweltschutzgründen. Was spricht Ihrer Meinung nach für und was gegen das Osterfeuer?
Das Osterfeuer ist dann gefährlich, wenn man es lange vorher aufgeschichtet hat und es natürlich als Fluchtort für Tiere dann genutzt wird. Und deshalb kann man den Leuten immer nur den Rat geben, wenn ihr ein Osterfeuer machen wollt, dann sorgt dafür, dass es nicht zum Unterschlupf für Tiere geworden ist. Dann schichtet es kurzfristig vorher auf und dann kann man auch ein Osterfeuer abbrennen, immer unter Beachtung der geltenden Regeln. Denn Feuer und Feuer, das kann sehr unangenehm sein, wenn es überspringt auf Gebäude oder auf Menschen. Deshalb immer nur mit großer Vorsicht.
Wenn jetzt eine Familie ganz ratlos am Ostersonntag da sitzt und weiß nicht, was sie unternehmen soll, freilich vom Gottesdienstbesuch einmal abgesehen, was kann man denen empfehlen, um das Osterfest noch intensiver zu feiern?
Es gibt zum Beispiel Ostereiermärkte, die man sich anschauen kann, wo die Eier gezeigt werden, die in den unterschiedlichsten Techniken hergestellt werden. Es gibt eine Menge Kirchen, in denen Altäre hergerichtet sind mit dem auferstandenen Christus, wo also diese Figur präsentiert wird in dieser Form und eine besonders geschmückte Kirche. Und es gibt natürlich eine Natur, in der es eine Rolle spielt. Und wenn man es in Form eines Brauches machen will, dann muss man an den alten Emmausgang erinnern, der auch im Rheinland wieder üblich ist, dass man montags einen meditativen Spaziergang macht zu einer frommen Stelle, an der das nächste Café nicht allzu weit entfernt sein sollte, weil man darf nach dem längeren Schweigen auch dann zum Café gehen und seinen Rededruck loswerden. Aber man hat diesen Emmausgang früher begangen, in Erinnerung an die Jünger, die nach Emmaus gehen und zu denen Christus stößt. Und zu diesem Emmausgang gehörte es immer, dass man neu eingekleidet war. Ostern war immer damit verbunden, dass man das neu beginnt, durch das Ostern eben ausgerichtet. Und das können Sie zum Beispiel auch nachlesen in Faust 2. Dort heißt es dann nicht mehr Emmausgang, sondern ist säkularisiert zum Osterspaziergang.
Der natürlich nicht zu einem Ostermarsch dann politisch motiviert sein soll. Dankeschön, Professor Manfred Becker-Huberti, Theologe und Brauchtumsexperte. Mit ihm sprach ich über die Theologie des Osterfestes, aber auch rund um das gesamte Brauchtum, das damit zusammenhängt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen jetzt ein gesegnetes Osterfest. Von Aschermittwoch bis Ostern ist es nicht zu hören in unserer Liturgie, das Halleluja. Übersetzt bedeutet es eigentlich nichts anderes als Lobpreist den Herrn. Ab Ostern ist es also wieder vor dem Evangelium zu hören und am Ostersonntag wird es sogar noch einmal kräftig verlängert. Dann nämlich, so sieht es zumindest die Liturgie unserer Kirche vor, erklingt die Sequenz. Was nun eine Sequenz ist, dem ist Matthias Friebe nachgegangen.
Der Begriff Sequenz kommt wie vieles andere halt eben auch aus dem Lateinischen, von dem Wort sequi folgen, und enthält Texte, die eben auf Ostern gemünzt sind und zu diesem Termin gehören.
Das sagt der Theologe und Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Sequenzen gibt es heute nur noch sehr wenige, aber die an Ostern und Pfingsten sind in der Liturgie vorgeschrieben. Der Ruf vor dem Evangelium, das feierliche Halleluja, wird mit einem Prosatext weiter ausgedeutet. Da diese Texte meist nicht biblisch sind, hat man sie bei der Reform während des Trienter Konzils im 16. Jahrhundert zum größten Teil aus der Liturgie entfernt.
Man wollte wieder den Gottesdienst als solchen herausholen und ihn befreien von irgendwelchen Zwangstexten, die sich im Laufe der Jahrhunderte ergeben haben, weil natürlich jeder einigermaßen bekannte Theologe damit zugange war, Texte zu kreieren in Form von Gedichten oder Psalmen oder in anderer Form, die dann auch in den Gottesdienst Eingang fanden.
Früh hatte sich aber schon aus der Melodie der Ostersequenz das bekannte Kirchenlied »Christ ist erstanden« entwickelt. Vielfach wird es daher anstelle der gregorianischen Sequenz gesungen. Am Osterfest werden die Christen zum Lobpreis Christi, dem Osterlamm, aufgefordert.
Weihet dem Osterlamm, Christen, Gesänge des Lobes. Das Lamm erlöste die Schafe. Christus, der ohne Schuld, versöhnte die schuldige Welt mit dem Vater. Tod und Leben stritten im Kampf, wie nie einer war. Der Fürst des Lebens erlag dem Tod. Zum Leben erstanden, triumphiert er als König.
Im Zentrum der Ostersequenz steht ein Zwiegespräch zwischen der Kirche und Maria von Magdala, der Frau, die im Johannesevangelium als erste Zeugin der Auferstehung wurde.
Maria, sage uns an, was hast du auf dem Wege gesehen?
Ich sah das Grab und Christus sah ich, der lebt. In seiner Klarheit sah ich den erstandenen Herrn. Ich sah das Tuch und die Linnen und sah die Engel, die sagten mir sichere Kunde, ja, auferstanden ist Christus, er, meine Hoffnung. Nach Galiläa geht er den Seinen voran.
Wir wissen, erstanden ist Christus, wahrhaft erstanden vom Tod. Du Sieger, du unser König, erbarme dich unserer Not.
Victime Paschali Laudes, so lautet die Sequenz, die am Ostersonntag auf das Halleluja vor dem Evangelium folgt. Ein Beitrag von Matthias Friebe war das. Das war Domradio das Thema heute rund um das Osterfest. Ihnen bleibt mir jetzt nur noch zu wünschen, Ihnen ein gesegnetes österliches Triduum, eine schöne Osteroktav bei hoffentlich gutem Wetter. Ich verabschiede mich hier mit, mein Name ist der Hinrich Stehns. Schön, dass Sie dabei gewesen sind.